Inforadio Podcast.
Sie haben es schwer, die Manager, die Politiker, die Funktionsträger in den Institutionen. Ständig wechseln die Erwartungen und Anforderungsprofile. Vor allem schwanken sie zwischen Durchsetzungsfähigkeit und Moderationsvermögen, zwischen eigenen Visionen und dem Selbstverständnis als Dienstleister. Authentisch sollen sie auch noch sein, aber niemanden dabei verstören. Und so stehen sie eigentlich immer unter Verdacht, zu viel Geld für zu wenig Kompetenz zu bekommen. Oder gehen wir doch zu streng mit ihnen um? Wie so oft in Debatten, unfähig sind natürlich immer die anderen. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, heute wieder in Zusammenarbeit mit der Hertie School of Governance aus deren Haus in der Friedrichstraße 180. Lerne leiten, ohne zu leiden. Was heißt Leadership heute? So haben wir unser Gespräch überschrieben und wir haben dazu eingeladen, für die Politiker, aber auch für sich selbst, Michael Müller, Bürgermeister und Senator für Stadtentwicklung und Umwelt des Landes Berlin.
Hallo.
Für die Manager, aber auch für sich selbst, Gunnar Gröbler, Leiter der Wasserkraftsparte bei Vattenfall Europe.
Guten Abend.
Stefanie Schorb-Leibkutsch ist bei uns für die Unternehmensberatung, Headhunterin und Coach aus München, Partner Komitees GmbH. Wer kein Lateiner ist, wir werden ihm gleich noch erklären, wie es dazu kam. Und schließlich für die Wissenschaft Johanna Meyer. Sie ist seit letzten Herbst Professorin für Management, Organisation und Leadership hier an der Hertie School. Zuvor war sie unter anderem in Barcelona und Kalifornien tätig. Ja, lerne leiten, ohne zu leiden. Der Titel signalisiert das Grundproblem. Einerseits Partizipation der Bürger, Einbindung der Mitarbeiter eines Unternehmens. Wie das gestalten, das braucht Zeit. Andererseits wirkmächtige Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt durchsetzen. Vielleicht zu Beginn kurz, damit wir auch ein bisschen über Ihre Arbeitsfelder erfahren. Michael Müller, wann haben Sie zuletzt in Ihrer Arbeit gemerkt, dass Leiten und Leiden aufeinandertreffen?
Oh, das kann man schon beinahe täglich auch feststellen. Und es gibt ja da mehrere Aspekte und Qualitäten. Das Schöne in so einer großen Verwaltung, die ich leite, es sind ja immerhin 2000 Menschen, ist, dass man auch wirklich was bewegen kann. Dass man, wenn man eben auch eine Richtung vorgibt, dass man dann auch wirklich merkt, wie das Ganze ins Rollen kommt und dass man etwas umsetzen kann in der Stadt. Auf der anderen Seite ist das eben die Größe mitunter auch ein Problem, bis ein Thema eben wirklich gesetzt ist, bis es überall ankommt, bis alle sich auch hinter einer Richtung versammeln, das kann schon dauern. So, also insofern, das ist immer eine Sache, mit der man jeden Tag umgehen muss. Einerseits dieses Instrument zu haben, das man einsetzen kann und auf der anderen Seite es eben auch wirklich immer formulieren müssen, schärfen müssen, klar machen müssen, wo es hingehen soll.
Und wer da innen und wer da von außen Ansprüche an Sie hat, darüber werden wir sicherlich noch sprechen. Die gleiche Frage nach Leiten und Leiden auch an Gunnar Gröbler gestellt.
Also ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, Leiten und Leiden ist ein tägliches Thema. Also wir sind in einer Branche, in der Energiewirtschaft, die durch viele Veränderungen gerade geht. Auch leidvolle Veränderungen und das nicht nur im Management, sondern wirklich runter bis auf die Ebene der Mitarbeiter. Das zu erklären, das zu führen, diese Veränderungen auch durch Führung zu begleiten, ist beides. Ist Leiten und ist sicherlich auch als Führungskraft ein Stück weit Leiden.
Wie hoch ist denn eigentlich dieser Leidensdruck bei den Leitungskräften, Stefanie Schorb-Leibkutsch, und was können Sie mit Ihrem Unternehmen dagegen tun?
Ich nehme den Leidensdruck unterschiedlich wahr, insofern als dass es einfach Leute gibt, die Spaß und Lust an Führung haben, die die Anforderungen relativ gut kennen, schon wenn sie in die erste Führungsaufgabe reingehen. Ja, es als Teil ihres Jobs sehen, ein bisschen zu leiden. Mhm. Was wir tun können als Personalberater, von dem vielleicht etwas leidvollen Job in ein besseres Umfeld zu bringen. Wir haben sicher immer wieder Leute vor uns sitzen, die genau deshalb bei uns sitzen, weil sie in ihrem jetzigen Umfeld leiden.
Johanna Meyer, wenn Sie das Thema unterrichten, wie sehr bereiten Sie junge Menschen auf diese Konflikte, Chancen, Möglichkeiten vor, wie stark entwickeln Sie deren Leidensfähigkeit?
Ich glaube, es geht nicht so sehr um die Leidensfähigkeit, weil jeder unter uns hat verschiedene Arten zu leiden oder worunter wir leiden. Wir unterscheiden uns ja darin. Es geht eher darum, dass gerade eben unsere Studenten, und ich sehe ja auch einige hier im Publikum, verschiedenen Situationen ausgesetzt werden und sozusagen in unserem Masterprogramm auch ein wenig eine Simulation machen durch verschiedene Situationen durch. Zum Beispiel in unserem Leadership-Kurs werden Sie dann konfrontiert mit einer Situation in einer, letzte Woche zum Beispiel in einer Humanitarian-Organisation, diese Woche werden Sie in eine privatwirtschaftliche Unternehmen hinein praktisch gesetzt und müssen dort mit Konflikten umgehen, mit verschiedenen Problemen sich auseinandersetzen. Und so versuchen wir eben ein Gespür für Leadership zu entwickeln, das sich jetzt nicht an bestimmten Sektoren aufhängt und das wirklich situationsspezifisch auf die Probleme eingeht.
Johanna Meyer hat den dritten Sektor damit mit erwähnt. Diese Fragestellung des Leitens ist ja nicht nur etwas, was in Unternehmen, was in der Politik eine wichtige Rolle spielt, sondern natürlich auch zum Beispiel bei Nichtregierungsorganisationen. Und da gibt es auch ähnliche Zielkonflikte. Es ist eben schon mal angesprochen worden, es gibt derzeit gewaltige Herausforderungen, Umbrüche auch. Michael Müller, Gunnar Gröbler, Sie sind ja schon eine ganze Weile dabei, Politik zu organisieren, im Unternehmen zu arbeiten. Was verändert sich denn da im Umgang mit Führung und im Umgang mit den Geführten?
Es hat sich innen und außen völlig verändert, muss man sagen. Zumindest für meinen Bereich, für den politischen Bereich kann ich das so sagen. Es funktioniert überhaupt nicht mehr im Parlament, in einer Verwaltung etwas zu beschließen und zu glauben, mit ein, zwei Informationsveranstaltungen kann man das Thema entsprechend setzen, öffentlich und kann dafür dann auch Akzeptanz gewinnen, sondern es muss viel, viel früher losgehen, bevor Entscheidungen gefallen sind, muss man einbeziehen, muss man werben, muss man erklären, muss man Meinung mit einholen. Das ist auf jeden Fall nötig, um überhaupt noch große Projekte bewegen zu können. Aber das Gleiche spielt sich eben auch innerhalb der Organisationen ab. Also innerhalb der Parteien kann man sagen, ich glaube, die sind sich da doch alle sehr ähnlich. Das funktioniert auch nicht mehr, dass es einen Vorstandsbeschluss gibt und alle sagen Hurra. Und auch in der Verwaltung spüre ich das. Das ist natürlich immer noch, es wird immer noch mit einer Hierarchie in einer Verwaltung auch gearbeitet. Man kann Dinge entscheiden, bestimmen und doch gibt es auch da breite Diskussionsprozesse und darauf muss man sich einstellen. Wenn man Dinge bewegen will, muss man das ernst nehmen, sonst, glaube ich, läuft man immer vor die Wand.
Wie intensiv wird das diskutiert in einem Unternehmen?
Also ich glaube, ganz ähnlich. Insbesondere, wenn es darum geht, große Themen, große Projekte umzusetzen, haben wir immer eine Öffentlichkeitswirksamkeit, gerade in der Energiewirtschaft. Große Infrastrukturprojekte werden immer mehr von der Öffentlichkeit begleitet und nicht immer nur positiv begleitet. Das letztendlich von vornherein mit zu antizipieren, die Führung der Diskussion dort auch mit aufzubauen und auch zu begleiten, ist ein ganz elementarer Teil dessen, was wir heute leisten müssen. Das geht auch in der internen Führung in gleichem Maße. Führung ist an der Stelle viel offener geworden als früher. Diese ganz klassischen Hierarchien, wie wir sie in der Old Economy eigentlich von früher kennen, sind aufgebrochen. Die Einbeziehung von Mitarbeitern, von hochqualifizierten Leuten mit viel Erfahrung in den Entscheidungsprozess ist aus meiner Sicht zwingend. Es muss einen Punkt geben, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, es muss einen Punkt geben, wo eine Entscheidung getroffen ist, wo man dann letztendlich auch die Diskussion ein Stück weit beendet. Es sei denn, das Umfeld ändert sich dann nochmal, dann okay, dann haben wir eine neue Situation. Ansonsten wird es ein Zerfasern der Diskussion. Man muss die Diskussion auf den Punkt bringen. Das ist aus meiner Sicht Aufgabe der Führungskraft, die Entscheidung zu treffen, aber dann letztendlich auch das zu kommunizieren zurück in die Mannschaft und dann auch mit der Mannschaft gemeinsam in die Umsetzung zu gehen.
Diese großen Veränderungen, von denen wir eben gehört haben, ist denn da bei den Führungskräften in Deutschland das Potenzial da? Sind die denn alle darauf vorbereitet, jetzt zu moderieren und dann doch zu entscheiden? Weil viele kommen ja doch vielleicht noch aus einer anderen Tradition.
Also der Mensch tut sich ja generell mit Veränderungen schwer. Also Resistance to Change, ich glaube, das ist ziemlich eindeutig bewiesen. Aber man kann natürlich das so nicht pauschal sagen. Es gibt Menschen, die tun sich da leichter und Führungskräfte. Und es gibt welche, die tun sich schwerer. Es ist heute aber sicherlich, wie Sie das schon andeuteten, eine Kernanforderung, mit Veränderungen und diesen ganzen Ambivalenzen und Ambiguitäten irgendwie umzugehen. Wir erleben das in unseren Verfahren, wo zwei Unternehmen mergen und wir dann die Leute interviewen mehrere Stunden und zu gucken, wer wird jetzt auf den Job gesetzt oder oder nicht. Klar, der veränderungsbereiter ist oder so wirkt, sagen wir mal so, der wird den Job eher bekommen.
Wobei natürlich die spannende Frage ist, Veränderung um der Veränderung willen oder wo möchte man dahin? Wir werden über das Thema Leadership und Zielführendes noch gleich sprechen. Johanna Meyer, ich sagte schon, Sie haben in verschiedenen Teilen der Welt gearbeitet, in Barcelona, in Kalifornien, jetzt hier im etwas kalten Berlin, zumindest zu dieser Jahreszeit. Gibt es da eigentlich noch große regionale Unterschiede oder hat sich da vieles angeglichen?
Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern ist Leadership natürlich auch verbunden mit einer kulturellen Tradition des Konsensus bilden, während in anderen Ländern ganz stark hierarchische Entscheidungen getroffen werden und einer entscheidet und die anderen führen das aus. Ich glaube, Deutschland, meiner Meinung nach, zeichnet sich darin aus, dass dieses Prinzip, sich kontinuierlich weiterzubilden, nicht so stark verankert ist. Also man hat immer das Gefühl, wenn man in einer Position angelangt ist, dann entscheidet man, delegiert nach unten, aber man ist jetzt nicht unbedingt jetzt so bereit, Leadership vielleicht von unten auch mit einzubeziehen und dadurch andere Entscheidungen zu treffen.
Erklären Sie das mal, Leadership von unten?
Wir kommen eben in der heutigen Situation vermehrt in jene Situationen, wo ein Manager nicht nur mehr Management-Entscheidungen zu treffen hat, sondern eben auch gerade in Ihrem Bereich mit der Verbindung mit dem öffentlichen Sektor eben sich auch überlegen muss, was hat das für Implikationen in anderen Bereichen. Ja. Oder zum Beispiel Politiker, die jetzt in die Lage kommen, dass sie auf einmal Banken managen sollen. Ne? Und insofern glaube ich schon, dass es da noch Bedarf gibt, auch wenn man in einer bestimmten Management-Position oder politischen Position ist, sich auch durchaus dort in dieser Position noch fortzubilden oder offen sein für Neues.
Ich würde gerne diese Situationen mal herausarbeiten, an denen man merkt, da ist der Unterschied zwischen dem normalen Managen und dem, was Leadership sein kann. Wo merken Sie, dass Michael Müller in Ihrem doch riesen Aufgabengebiet, das Sie haben, wo Sie sagen, an der Stelle ist diese unscheinbare Grenze, die ich überschreiten muss?
Ja, es ist natürlich so, dass jeden Tag in der Verwaltung Entscheidungen zu treffen sind. Gut, vielleicht bin ich da jetzt auch noch nicht lange genug in dieser Situation, um das beurteilen zu können. Aber aus früheren Funktionen heraus würde ich sagen, da ist der Wandel, die Veränderung vielleicht gar nicht so stark. Das, was Sie beschreiben, ist ja auch von Personen abhängig. Vielleicht auch eine Generationenfrage. Wie geht man mit bestimmten Sachverhalten um? Wie geht man damit um, andere einzubeziehen, sich selbst weiterzubilden? Da verändert sich sicherlich was. Ich empfinde den Bruch aber nicht so dramatisch. Das, was aus meiner Erfahrung heraus wirklich dramatisch ist, ist, dass innerhalb kürzester Zeit wir jetzt eine Situation haben, wo beinahe jede größere Entscheidung, die in der Stadt eine Rolle spielt, schnell getroffen werden muss, in einer schnellen öffentlichen Auseinandersetzung ist und beinhart geführt wird. Das ist eben auch im Zusammenhang mit Volksbegehren. Also zu akzeptieren, dass da Meinungen aufeinanderstoßen, dass auch eine Verwaltung, dass auch die Politik eine Meinung haben darf, für die sie kämpft und sich engagiert. Das ist, finde ich, noch nicht wirklich gelebte Praxis in der Stadt zumindest. Da mag es ja international vielleicht auch andere Erfahrungen geben. Aber da empfinde ich die neue Qualität am härtesten. Nicht so sehr in dem reinen Management von Entscheidungen in der Verwaltung.
Dass man dann eben sagt, ja, wir brauchen irgendwie eine Fragestellung, auf die man mit Ja und mit Nein antworten kann. Zum Beispiel dann bei einem Volksentscheid. Und dann ist eben die Frage, Tempelhofer Feld, was soll da hinkommen? Plötzlich sehr polarisiert und es ist dann vielleicht die Aufgabe auch von Führung, genau aus dieser Dichotomie von Ja und Nein wieder herauszukommen. Das würde ich gerne uns allen mit auf den Weg geben. Michael Müller schwenkt seinen Kopf, er darf darauf gleich wieder antworten. Vorher machen wir mal kurz Wetterverkehr und aktuelle Nachrichten. Das Forum im Inforadio heute aus der Hertie School of Governance. Lerne leiten, ohne zu leiden, mit dem Stadtentwicklungssenator Michael Müller, mit Gunnar Gröbler von Vattenfall, mit Stefanie Schorp-Leibkutsch von Partnerkomitees aus München und mit Johanna Meyer. Sie ist hier Professorin für Management, Organisation und Leadership. Ja, es ist härter geworden, sagte eben Michael Müller. Das heißt, eine schnelle öffentliche Debatte findet statt. Und die Frage, welche Rolle habe ich da dann eigentlich in dem Fall als politisch Verantwortlicher? Welche Rolle habe ich aber auch als Unternehmer, Gunnar Gröbler? Also gerade Vattenfall steht ja auch in dieser heftigen Diskussion. Es gibt eine angekündigte Energiewende, da diskutieren sehr viele Menschen mit. Da sind Sie zum einen natürlich ein Experte, der gefragt werden kann. Zum anderen haben Sie natürlich auch Interessen Ihres Unternehmens zu berücksichtigen.
Zum einen, die Energiewende ist nicht angekündigt, sie findet tatsächlich statt. Also das
man ja gut, aber sie dauert noch ein bisschen.
Sie wird dauern, das ist ein kontinuierlicher Prozess, ein riesiges Projekt, was sicherlich als Projekt auch für viel Diskussion sorgen wird. Jeder hat zu dem Thema Energiewende eine Meinung. Das, sagen wir mal, als Unternehmen, was, wie Sie richtigerweise sagen, auch als Experte in einer solchen Debatte gehört wird und was auch eine Position als Unternehmen dort vertritt, das zu managen, jetzt mal den Begriff bewusst genommen, ist eine riesige Aufgabe. Das kann auch ein Unternehmen alleine gar nicht leisten. Es kann einen Beitrag dazu leisten. Ich würde gerne einen Punkt nochmal eben, weil ich den wirklich wichtig fand, von Ihnen, Frau Meyer, aufgreifen. Sie haben gesagt, das Thema Management ist nicht gleich Leadership. Bezogen auf Unternehmen, und das trifft die Energiewende, sagen wir mal, als riesiges Projekt genauso, ist es für mich immer deutlich erkennbar, wenn Sie in einer Linienfunktion sind und diese Linienfunktion ein Geradeausbetrieb darstellt, dann ist es für mich eher Management. Was wir heute aber viel mehr feststellen in Unternehmen ist, dass Geschwindigkeit zugenommen hat, Veränderungsgeschwindigkeit zugenommen hat und sie viel, viel mehr in Projektstrukturen arbeiten, wo sie raus sind aus hierarchischen Strukturen, sondern mit einem bunt zusammengewürfelten Team von Menschen, die aus verschiedenen Ebenen und verschiedenen auch Spezifikationen und Kompetenzfeldern kommen und mit diesem Team zusammen ein Ziel verfolgen, ein Projekt verfolgen. Dort ist viel, viel mehr Leadership gefragt, weil sie nämlich nicht mehr in dieser klassischen Führungsrolle sind, ja, sondern letztendlich ein Team führen müssen, leiten müssen, begeistern müssen für eine Sache, ohne dass sie die fachliche und disziplinarische Führung in der Regel haben. Und das gilt auch für solche Großprojekte wie die Energiewende. Das ist eine sehr persönliche Meinung. Die Energiewende wird in der öffentlichen Debatte als stockend im Moment empfunden, was de facto nicht der Fall ist, aber die Empfindung ist so, auch weil es vielleicht zu wenig Leadership an der Stelle gibt und im Sinne auch von Thought Leadership, also wer hat eigentlich die Idee, wie es wirklich sein soll?
Also es fehlt nicht an den Ideen, an den Modellen, es fehlt dann daran, das zusammenzuführen.
Ja, es fehlt, für mich fehlt es auch ein bisschen an Persönlichkeiten, sage ich ganz ehrlich. Es ist zu wenig Zeit zum Nachdenken, zu wenig Kontemplation und zu wenig Selbstreflexion auch. Also Arbeit an der Persönlichkeit selber. Da können Sie die schönsten Methoden und Techniken lernen, die sind sehr wichtig. Sie müssen eben auch, wenn Sie viele Menschen führen, sich mit ihrer Persönlichkeit auseinandersetzen. Ich sage immer, Führung und Kindererziehung konfrontiert Sie am meisten mit Ihren Schwächen.
Ist die Frage, ob Leadership und Kindererziehung näher beieinander liegen, als wir das zunächst angenommen haben. Johanna Meyer, jetzt ist ja die spannende Frage, man kann ja nicht, wie damals der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch sagte, ich mache das Fenster auf und sage, Kinder, seid ungezwungen. Man kann ja Menschen jetzt nicht sagen, seid eine Persönlichkeit, habt Charisma. Das kann man ja niemandem wirklich beibringen. Gibt es Strukturen, die Personen, die charismatisch sind oder die eine Persönlichkeit ausgebildet haben, fördern, und gibt es Strukturen, die das möglicherweise hemmen?
Ich bin mir nicht sicher, ob eine Struktur einen sozusagen jemanden in einen Leader und in eine weibliche Leader verwandelt. Aber es ist durchaus so, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale durchaus wichtig sind. In unserem Leadership-Kurs gehen wir jetzt nicht davon aus, dass jemand eben als Leader geboren wird, sondern versuchen eben wirklich jeden Studenten dazu ermutigen und auch zu dieser Selbstreflexion zu bringen. Und das kann man auch sehr gut machen, indem man das große Thema Leadership wirklich runterbricht in Konzepte, die wirklich was ausmachen. In unserem Fall wäre das Power, also Macht, Influence, Autorität. Und es gibt ja auch durchaus Leadership, auch das ohne Autorität eben funktioniert. Und was die Persönlichkeiten, das Merkmale dann betrifft, unterscheidet unterscheiden wir zwischen Will und Skill. Einerseits eben diesen Willen, was Ambition ausmacht, den Fokus, die Energie, die jemand mitbringt. Auf der anderen Seite Fähigkeiten, die man durchaus auch selber an sich arbeiten kann, wie eben diese Selbstreflexion, diese Empathie, sich in die Rolle auch anderer hineinzudenken. Das sind alles Sachen, wo man eben auch an sich selber arbeiten kann.
Sie haben meine Vorlage mit dem Charisma nicht genommen. Das ist auch ganz klar angekommen.
Nein, aber
weil es vielleicht auch ein Mythos ist, wie ist das in der Politik, Michael Müller? Da wird auch immer viel von charismatischen Politikern gesprochen. Andere machen dann die Hausaufgaben und bringen das Land voran? Oder wie ist das? Wie ist das Verhältnis? Ich meine, Sie sind lange genug in der SPD, machen wir es da einfach mal an dem Punkt deutlich, und Sie haben lange genug Mehrheiten organisiert im Berliner Abgeordnetenhaus.
In der Politik, denke ich, ist es so, also ab einer bestimmten Liga muss man auch Spaß haben am Führen, an Macht. Man muss Spaß haben an der öffentlichen Auseinandersetzung. Man muss Spaß daran haben, auf einer Bühne zu sitzen oder zu stehen und eine halbe Stunde Rede zu halten. Wer das nicht kann und nicht will, ist da falsch. Das ist so. Aber trotzdem gibt es natürlich nochmal innerhalb dieser politischen Klasse Unterschiede und wirklich Führungspersönlichkeiten, die aufgrund ihrer Persönlichkeit einfach schon wirken und eine andere Präsenz haben als andere. Und das ist doch gut, das ist doch nichts Schlechtes. Deswegen sind die anderen nicht weniger wertvoll, sondern da hat jeder seine Aufgabe und seine Funktion. Das ist, glaube ich, kein Problem. Und ich glaube, insgesamt hat die Politik auch an dieser Stelle, was Empathie zum Beispiel anbelangt und dieses Selbstreflektieren, durchaus ein Vorsprung gegenüber der Wirtschaft. Weil niemand schafft es in eine bestimmte Ebene und in eine bestimmte Führungssituation ohne dieses ständige Selbstreflektieren, ohne diese Auseinandersetzung, ohne sich zu prüfen und ja auch sofort eine Rückmeldung zu kriegen. Also das passiert ja nirgendwo anders so direkt und unmittelbar wie in der Politik, wo man von der Bühne auch runtergepfiffen werden kann. Das hat ein Manager noch nie erlebt oder sagen wir mal selten. Und das ist ja in der Politik ganz anders. Man hat sehr direkt, sehr unmittelbar von Journalisten, von Wählern, von der eigenen Parteibasis, von der Familie, wenn man nach Hause kommt und die sagen, was hast du da für einen Käse im Fernsehen erzählt? Also man hat ja sofort eine Rückmeldung und prüft sich und korrigiert sich und geht damit anders um. Und auch diese Frage der Empathie, wie kann ich überhaupt Menschen ansprechen, um sie von meiner Position zu überzeugen? Ich muss sie überzeugen, weil sie mich sonst nicht wählen. Wenn ich nicht gewählt werde, kann ich gar nichts entscheiden, dann kann ich mir mein Wahlprogramm sonst wo hinhängen. So, das sind ja alles Auseinandersetzungen, die so unmittelbar in der Wirtschaft nicht stattfinden.
Ist das so anders in den Unternehmen? Und wenn ja, was ist da anders?
Also, die werden vielleicht nicht von der Bühne gepfiffen, aber ich finde nicht mehr, dass es so anders ist. Dadurch, dass wir diese sozialen Medien heute haben, ist es ja ganz einfach für Mitarbeiter, und das tun sie ja zum Teil auch, über Vorstände oder hohe Führungskräfte da mal kurz zu twittern oder irgendwas auf Facebook zu stellen. Und somit, die Leute sind schon viel, oder die hohen Führungskräfte sind schon wesentlich transparenter als früher.
Ich sehe das genauso. Ich sehe, dass wir auch einen Wechsel dort in der Kultur haben. Die sozialen Netzwerke sind das eine, aber so ein ganz plastisches Beispiel, wenn Sie sich anschauen, wie vor 15 Jahren Hauptversammlungen abgelaufen sind, das war eine ziemliche Kuschelveranstaltung. Wenn Sie heute Hauptversammlungen sehen, sind das Wortgefechte, die sind jenseits dessen, was man in einer guten Kinderstube eigentlich kennt. Da sind auch Vorstände und Aufsichtsräte in einer öffentlichen Situation, werden die dort angegangen. Das gab es früher nicht. Also dieser öffentliche Diskurs nimmt zu.
Nimmt zu, und jetzt müssen wir dafür neue Regeln entwickeln, oder sind die Regeln schon da, so wie sie ja auch bei Fragen der Partizipation in der Politik da sind?
Ich glaube, wir brauchen in Summe schon auch eine Diskussion über das, wie gehen wir miteinander um. Ich glaube, der öffentliche Umgang ist meine Meinung, hat schon, sag mal, relativ rohe Züge teilweise angenommen. Und auch da helfen die sozialen Medien in einer gewissen Anonymität auch Dinge zu äußern, die man wahrscheinlich im direkten Gegenüber so nicht äußern würde. Ich glaube, da müssen wir schon auch, würde ich mich zumindest freuen, wenn wir da eine breite Debatte führen würden. Das geht dann auch bis in die Frage, die Sie, Herr Müller, eben angesprochen haben, Volksentscheide, Partizipation von politischen Themen in der Öffentlichkeit. Auch da, finde ich, haben wir teilweise einen Ton am Leib, der schon wirklich jenseits dessen ist, was ich zumindest eigentlich erleben möchte.
Klicken wir mal kurz auf die Stimmung der Bevölkerung. Es gibt gerade eine repräsentative Umfrage von Infratest DIMAP, in dieser Woche veröffentlicht, bei einer Tagung der Quandt-Stiftung und der Stiftung Zukunft Berlin vorgestellt. Da geht es um Institutionenvertrauen und das ist so ein bisschen auch das, wovon wir eben kurz gesprochen haben. Das Verfassungsgericht hat 74% Zustimmung, der Bundespräsident 72%. Das wundert uns jetzt nicht wirklich. Aber Bürgerinitiativen liegen knapp über der Hälfte, aber der Bundestag knapp unter der Hälfte Zustimmung. Das Vertrauen zu politischen Parteien beträgt nur 22%. Und ich gebe auch gerne zu uns Medien hat man auch nur zu 35% Vertrauen. Woran liegt das? Weil nicht richtig geführt wird, weil die Fragen so komplex geworden sind, dass sie schwer vermittelt werden können, weil in dem Falle jetzt die Politik, aber man könnte natürlich auch Fragen zum Vertrauen in die Deutsche Bahn stellen, da hätte man auch Ergebnisse, die nicht gerade im 90%-Bereich sind, also weil da vielleicht auch die Arbeit noch nicht richtig gemacht ist.
Also ich bin zum einen immer vorsichtig so bei diesen Umfragen, weil man ja schnell bei dem Thema ist, was läuft in der Politik eigentlich falsch, wenn es nur solche Zustimmungswerte oder Akzeptanzwerte oder wie auch immer gibt. Und man muss einfach sehen, dass wir in der Gesellschaft im Moment eine Entwicklung haben, ohnehin weg von größeren Organisationen, in denen man sich engagiert. Also die, die nicht zu Parteien gehen und sich dafür begeistern können, das ist so, das ist richtig dargestellt, die gehen aber auch nicht in Gewerkschaften, zu Kirchen, Sportvereine, selbst das nicht. Jeder geht ins Fitnessstudio, aber keiner will mehr Zeugwart in einem Fußballverein werden. Also wir haben da eine Entwicklung weg von dieser organisierten Form des Mitmachens, des Mitentscheidens und Mitbestimmens. Auch darüber, glaube ich, muss man sich mal auseinandersetzen, wie das zustande kommt. Bei der konkreten Nachfrage dann aber zur Politik, glaube ich, dass vielleicht auch zunehmend es ein Problem ist, dass man gegenseitig mit Unterstellungen arbeitet. Dass die Politik sehr schnell eingeschnappt ist. Gerade bei dieser Frage Volksbegehren oder Bürgerinitiativen, ja, die wollen ja nur mein politisches Projekt kaputt machen. Vielleicht ist es aber eine Bürgerinitiative, die nur mit einer besseren Idee zum gleichen Ziel kommen will. Das wird gar nicht mehr richtig hinterfragt. Umgekehrt genauso. Die Aktiven eines Volksbegehrens oder einer Bürgerinitiative, die erstmal unterstellen, jedes politische Projekt ist irgendeine Form von Mauschelei und Korruption und davon profitieren einige wenige. Dass es aber in einer repräsentativen Demokratie auch Parlamente, Senatoren, Minister, regierende Bürgermeister natürlich einen politischen Anspruch selbst haben oder sie ihn eben repräsentieren durch ihre Wählerschaft, das wird gar nicht ernst genommen, gar nicht wahrgenommen. Und diese konfrontative Situation, das finde ich, ist das Spannende, wenn man darüber redet, wie geht man in Zukunft mit diesen Instrumenten um, kann man da etwas auflösen, kann man voneinander lernen, miteinander lernen, das ist, glaube ich, das Spannende.
Und das ist beispielsweise in Nichtregierungsorganisationen inzwischen in größeren auch schon ein großes Thema. Ja, wenn also sich Mitglieder einer Menschenrechtsorganisation beschweren, früher sind sie selber auf die Straße gegangen, haben Unterschriften gesammelt, jetzt wird das outgesourced. Oder wenn die berühmte Frage bei einem großen weltweit operierenden Umweltverband ist, wer entscheidet denn eigentlich über die Aktionen oder nicht? Wenn also das Interesse, das Bedürfnis mitzusprechen so groß ist, das sind ja auch für Unternehmen gesprochen, das sind ja auch irgendwie interessierte Kunden. Wie kommt man da zusammen und was ist dabei dann die Rolle von Führung? Was ist denn das, was wir heute Abend immer so umkreisen, dieser ominöse Begriff der Leadership?
Aus meiner Sicht ist an der Stelle ein ganz wichtiger Punkt Offenheit gegenüber der anderen Meinung. Was Sie sagen, ist völlig richtig, Herr Müller. Man muss zumindest mal die Chance haben, gehört zu werden und dass der andere nicht nur Selbstreflexion, sondern auch Reflexion der anderen Meinung zulässt. Ich will Ihnen ein Beispiel zu nennen, das fand ich ganz spannend. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin im Wesentlichen in Thüringen unterwegs. Wir haben dort unsere Wasserkraftwerke und wir haben dort eine Auszeichnung bekommen, weil wir nicht lachen, aber ein besonders schwalbenfreundliches Kraftwerk haben. Wir haben dort Mistkästen für Schwalben aufgehängt. Und wir sind dort ausgezeichnet worden von dem NABU, der ja per se nicht wirklich der beste Freund von großen Energieversorgern ist. Aber dort vor Ort war das eine völlig klar, wir haben hier etwas für die Schwalben getan und der NABU hat das ausgezeichnet. Das hat innerhalb des NABU eine wahnsinnige Diskussion gegeben. Wie könnt ihr dort in Thüringen denn bitteschön Vattenfall mit einer Auszeichnung bedenken? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn ich so eine Diskussion höre, ja, dann ist es genau das, was Sie eben sagten, Herr Müller, dann ist eben diese Reflexion, dieses Zulassen einer anderen Meinung innerhalb einer Organisation und dann auch nach außen getragen, gar nicht mehr möglich. Und das ist ein Punkt, wo wir an sich ehrlicherweise erwachsen werden müssen und es zulassen müssen, dass wir als große Energieversorger auf die NGOs zugehen und einfach mal verstehen müssen, was die eigentlich wollen, was ist der Kern der Botschaft. Genau andersrum aber auch diese Kollegen sich mit uns auch blicken lassen müssen wollen, um auch zu verstehen, was sind denn unsere Interessen und unsere Nöte und unsere Randbedingungen, unter denen wir arbeiten.
Ich glaube, ein Fehler, den wir gemacht haben in den letzten 20 Jahren, ist, dass wir kleine und große Welten geschaffen haben und uns zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft Spielregeln entwickelt haben und uns danach gerichtet haben. In der Politik genauso, in der Zivilgesellschaft genauso und gar nicht nach rechts und links geschaut haben. Deswegen ist das eigentlich überhaupt nicht überraschend, dass wir dadurch die Akzeptanz der Wirtschaft von anderen Bereichen der Gesellschaft verloren haben. Und es ist jetzt wirklich jetzt auch ein wichtiger Teil im Leadership zu beweisen, dass man eben Spielregeln aufstellen kann, die eben sektorenübergreifend sind.
Dann würde ich gerne Stefanie Schwab-Leibkutsch fragen, kommen denn immer die richtigen Leute an die richtigen Stellen? Oder
na, leider nicht.
Und was hindert da möglicherweise, dass die richtigen Leute an die richtigen Stellen kommen?
Na, ich glaube, das beobachten wir tagtäglich, dass es ja nicht nach dem Prinzip der Beste oder der Kompetenteste oft geht, sondern dass es, wir sprachen heute schon von dem Thema Macht, Netzwerke, dass es in Organisationen um solche Dinge gibt. Wer durchschaut die Spielregeln am besten und am schnellsten? Ich stelle gerne in Interviews den Leuten die Frage, wenn ich morgen in ihrem Unternehmen anfangen würde, was würden Sie mir raten? Was sollte ich auf keinen Fall tun, um unangenehm aufzufallen? Und da merkt man auch schon, ob Leute beobachten und sich damit beschäftigen oder einfach mal so reinpreschen und dann gucken, was passiert.
Aber kann man das auch sozusagen brechen, wenn Sie das so beschreiben und sagen, Leute, das funktioniert dann nicht, ihr müsst euch da drauf einlassen, geht das dann?
Ja, klar geht das. Also gerade in Coaching-Prozessen über einen längeren Zeitraum, das wird nicht einmal, wenn Sie das jemandem einmal sagen, dann wird er das nicht gleich sein Verhalten ändern können, weil das ja oft eingeschliffene Muster sind und lang gelerntes auch Verhalten, aber über einen längeren Prozess mit Sicherheit, ja.
Wir machen nochmal Nachrichten und dann sind wir gleich wieder zurück hier in der Hertie School of Governance. Lerne leiten, ohne zu leiden. Was heißt Leadership heute? Mit Michael Müller, Gunnar Gröbler, Stefanie Schwab-Leibkutsch und Johanna Meyer hier in der Hertie School of Governance. Und dann schreibt in der Zeitschrift Kursbuch im Oktober der Managementberater Reinhard K. Sprenger, alles Quatsch, Leadership gibt's nicht, das ist alles Leadership, weil gute Führung gibt es ohnehin nur im Knast. Und alles, was ein Manager tun muss, steht wirklich so da. Und alles, was ein Manager tun muss, ist strategisch richtige Entscheidungen zu treffen und alles andere, Menschen einbeziehen, nachhaltig, sozial verantwortlich zu sein, das ist nur Marketingfaktor. Die vier hier auf dem Podium werden dem bestimmt widersprechen wollen. Tun Sie das.
Gunnar Gröbler. Gerne. Also ja, ich finde, das ist großer Quatsch. Ich will es noch an einem Beispiel klar machen. Ich habe vor 2,5 Jahren in der Wasserkraft begonnen. Ich war davor, hatte ich mit Wasserkraft relativ wenig Berührung, eigentlich keine Berührung. Wenn das jetzt wahr wäre, was dort aufgeschrieben ist, dann hätte das geheißen, dass ich den Kollegen erzähle, wie Wasserkraft funktioniert. Das wäre explodiert wie eine Bombe. Das hätte nie im Leben funktioniert. Da sind gestandene Leute vom Schlosser angefangen bis zu Abteilungsleitern, die in ihrem Leben nichts anderes gemacht haben als Wasserkraft und das sehr gut gemacht haben und auch nach wie vor sehr gut machen. Meine Aufgabe ist es nicht, ihnen zu erklären, wie eine Turbine funktioniert und wie ich sie reparieren muss, sondern meine Aufgabe ist es, sagen wir mal, die Punkte, wo die Kollegen nicht weiterkommen, aufzunehmen, zu bewegen, im Konzern voranzutreiben, beziehungsweise dann Hilfestellung zu geben, ein Problem auch zu lösen.
Ja, in dem Beitrag heißt es ja, der Manager muss nur die strategischen Entscheidungen treffen. Genau darum geht's. So, wie macht man es? Wie macht man es besser? Das funktioniert eben nicht mehr mit den alten Managementmethoden. Ich sitze in meinem Büro, lasse mir die Vorlage machen und sage dann ja A oder B, sondern diese Auseinandersetzung, das Einbeziehen von Meinungen gehört eben mit dazu. Und wie kann ich das vielleicht sogar wachkitzeln, diese Auseinandersetzung und das Diskutieren? Wie komme ich über diese Diskussion zu einem besseren Ergebnis als vorher? Also das sind die spannenden Fragen.
Aber ist das, was Verwaltungen und politische Leitung angeht, tatsächlich etwas Neues. Es gibt ja immer diesen berühmten Spruch, es ist egal, wer unter uns Senator ist. Da ist ja eine Menge Kompetenz im Raum. Da ist man als politischer Kopf einer Behörde ohnehin immer verloren, wenn man nicht ständig rückfragen würde. Und das ist ja schon eine geübte Praxis über lange Zeit.
Ja, aber damit kann man ja auch in unterschiedlicher Form umgehen. Es ist richtig, jeder Senator ist hoffnungslos verloren, wenn er versucht, gegen die Verwaltung zu arbeiten und wenn er nicht diese Kompetenz, die ja da ist, die über Jahrzehnte aufgebaut wurde, mit einbezieht. Aber das kann man eben auch in unterschiedlicher Form machen. Ich kann sagen, schreibt mir zu jedem Vorgang, der im Parlament eine Rolle spielt, einen Sprechzettel, macht mir daraus irgendwie eine Vorlage, mit der ich dann entscheiden kann. Oder ich sage, los, kommt jetzt hier wirklich auch Führungsleute der Verwaltung, Abteilungsleiter, Referatsleiter, alle an einen Tisch und lasst uns drüber reden, wie gehen wir mit einer politischen Schwerpunktsetzung um? Wir haben im Moment in Berlin das große Thema Mieten und Wohnen. Wie gehen wir damit um mit zusätzlichem Wohnraum? Wie gehen wir mit den Energiefragen um? Rekommunalisierung, Stadtwerke. Ich würde es mir nicht zutrauen, sage ich mal lieber so vorsichtig. Andere Senatoren gehen vielleicht anders damit um. Ich würde es mir nicht zutrauen, solche Fragen entscheiden zu können auf Grundlage eines Vermerks.
Stefanie Schorp-Leibkutsch, auch Sie haben jetzt noch mal die Möglichkeit, auf das Kursbuch vom Oktober einzugehen.
Also ich stimme Herrn Sprenger insofern zu, als dass strategisches Denken und Entscheiden natürlich wichtig ist, vor allem für die obersten Ebenen. Weil natürlich werden diese Leute eigentlich dafür bezahlt, oder nicht eigentlich, sie werden dafür bezahlt, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, mit den Herausforderungen der Umwelt, mit den Umwälzungen und dann zu reagieren. Aber das Ganze ohne eine Menschenorientierung oder auch eine Menschenführung, oder die Amerikaner haben diesen schönen Begriff People Management, ist natürlich sehr einseitig gedacht. Ich glaube auch eher, dass er ein bisschen kritisieren wollte, diese Sozialromantik, die wir in der Führungskräfteentwicklung ja sehr viel haben, wo eben sehr viel darüber geschrieben wird, dass wir ja so gut zu unseren Mitarbeitern sein müssen und uns da immer kümmern und die motivieren müssen. Und ich glaube, das ist so eine Gegenreaktion eher von ihm.
Und vielleicht sollte man einfach nur mal ein Moratorium für das Wort Nachhaltigkeit einführen. Da wäre schon manches gewonnen. Johanna Mayer.
Ich glaube, dass gerade auch Leadership auch heißt, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist so wichtig. Und man hat oft den Eindruck, dass gerade auf bestimmten Hierarchiestufen Manager oder Führungsleute sich in der Rolle fühlen, Antworten zu geben und dabei eben nicht die richtigen Fragen stellen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man schon sehr viel noch machen kann.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auf das Podium hier weitere Fragen formulieren kann, nicht immer nur Antworten geben muss.
Mein Name ist Ewald. Das Thema, wie es hier gestellt worden ist, lerne leiten ohne zu leiden, haben wir wohl alle negativ beantwortet. Wie gesagt, leiten ohne leiden gibt es nicht. Das habe ich hier nicht gehört, dass einer gesagt hat, dass
Herr man Müller das hat ohne von leiden Freude könnte. Gesprochen, die man hat.
Und ansonsten war es ja so, dass fast immer alle anderen zugestimmt haben. Und ist meine Frage an den Leader dieser Veranstaltung hier, ist das Leadership, wenn man am Ende der Veranstaltung einen zitiert, der anderer Meinung ist, anstatt ihn hier als Referenten einzuladen oder einen anderen, der dasselbe sagt. Und mein Beispiel, wo Leadership erfolgreich ist, jeder kennt den Herrn Buschkowski, der ist ja zweifellos erfolgreich. In seinem Bezirk Neukölln hat die SPD 8% dazu gewonnen, während sie im Berliner Durchschnitt, wenn man Neukölln raus, das 3% verloren hat.
Mein Name ist Kreitz von der Hertie School of Governance. Ich wollte noch mal auf das eingehen, was Herr Sprenger den Marketing-Effekt nennt. Es gibt ja schon Studien, die zeigen, dass man heutzutage als Führungskraft, die in der Öffentlichkeit steht, zum Beispiel gut aussehen muss. Und es gibt, glaube ich, in der Politik speziell schon so eine Diskussion, wo man sagt, es teilt sich so etwas in zwei Typen. Diejenigen, die servieren und diejenigen, die im Hintergrund die strategischen Entscheidungen treffen.
Gibt es da möglicherweise so eine Aufteilung? Also der eine gibt den Botox-gestellten Berlusconi.
Gott.
Und der andere, Herr Monti, wird abgestraft dafür, dass er brav gearbeitet hat. Ich meine, es ist,
wenn beide damit leben können, dann.
Jetzt müssen Sie die Italiener fragen.
Björn Ferser.
Oder möchte jemand auf dieses Doppelspiel gut aussehen? You got the look, I got the brain. Let's make lots of money. Offensichtlich erstmal nicht. Dann bitte.
Björn Ferses, Student an der Hertie School of Governance. Gibt es nicht auch eine Krise bei den jungen Leuten, dass sie eben nicht mehr Führung übernehmen wollen? Also Wissen dieses Peter-Prinzips, dass immer die Hierarchie der Unfähigkeit, man landet sozusagen in der Position, für die man gar nicht geeignet ist, dass es vielleicht sogar gerade auch in unserer Generation gar nicht das den Willen mehr gibt, Führung zu übernehmen. Work-Life-Balance haben wir gar nicht angesprochen, weil das gar nicht mehr so wichtig ist. Man will vielleicht auch gar nicht mehr führen, weil es viel zu viel Verantwortung ist.
Ich glaube, da haben wir ein wenig, wenn ich jetzt auch ein bisschen selbstkritisch bin, als Wissenschaftler oder zum Teil auch, Sie haben vorhin einige der mehr populistischen Bücher angeschrieben, über Leadership ein wenig versagt haben, weil es, wenn Sie sich die Literatur an Leadership ansehen, natürlich schon hauptsächlich um Werke handelt, die Leadership glorifizieren, die zum Teil auch mit hineinbringen, was für Sacrifices, was wir aufgeben müssen. Insofern ist da schon eine Generation da, die sich die Frage stellt, sollen wir durch das alles irgendwie durchgehen? Und ist es das wert? Und wozu? Und ich glaube, das sind sehr berechtigte Fragen. Auf der anderen Seite haben wir gerade eben hier in Europa, Sie haben Italien angesprochen, ich komme selber aus Italien, habe längere Zeit jetzt in Spanien gelebt, haben wir natürlich auch Länder hier in Europa, wo wir auch eine Generation von jungen Menschen haben, wo solche Fragen dann wieder Luxus sind, weil die sind schon froh, wenn sie einen Job haben.
Aus der Wirtschaftsperspektive, also die Frage ist total berechtigt. Ich kann Sie beruhigen, die ist jetzt nicht nur in Ihrer Generation, die ist auch in meiner Generation schon mit dem Thema. Also ich glaube, dass wir alle so Eierkocker-mäßig stolz darauf sind, dass wir unsere Familie nur in den Ferien sehen und das aber auch nur dann am Wochenende. Die Zeit ist ehrlicherweise vorbei. Worauf Sie schon noch Lust haben, zumindest erlebe ich das so, auf das Thema Leadership. Also eine Führungsrolle zu übernehmen, ein Thema zu treiben, ja, ob das in einem Projekt ist oder einfach, weil sie davon überzeugt sind, dass hier das Richtige gemacht wird. So, und das kann man, sag mal, sehr frei machen. Ja, dann bin ich irgendwo bei Kampagnen. Das kann ich auch in Strukturen machen, ob das eine Partei ist oder ob das ein Unternehmen ist. Aber ich glaube, da wird es mehr hingehen, dass wir in diese flexiblen Strukturen gehen, wo sich Menschen, die für ein Thema brennen, einfach engagieren können.
Flexible Strukturen, das ist ja auch in der Politik ein großes Thema. Also wenn man sagt, es gibt Menschen, die sind bereit, sich auch für einen bestimmten Zeitraum zu engagieren und in Bürgerforen auch das Für und Wider abzuwägen und eine politische Entscheidung damit mit vorzubereiten. Aber es muss natürlich auch Menschen geben, wie Sie, Michael Müller, die mit 17 Jahren in die SPD eingetreten sind und gesagt haben, ich nehme mich jetzt in die Pflicht.
Ja, das ist in der Politik sicherlich auch ein Problem. Wer diese Ebene erreicht, dass er von seinem Hobby, von der Politik, von seiner Leidenschaft auch leben kann, wer dann Abgeordneter wird, Stadtrat wird oder so etwas, der hat in aller Regel Jahre, manchmal Jahrzehnte ehrenamtlicher Arbeit in einer Partei hinter sich. Und ehrenamtliche Arbeit heißt eben nach anderen Verpflichtungen, beinahe jeden Abend bis spätabends, und das ist etwas, was viele so nicht mehr wollen. Aber auch das ist nicht nur in der SPD so, auch das ist natürlich etwas, worauf die Parteien reagieren. Es gibt inzwischen andere Formen des Mitentscheidens, der Möglichkeiten mitzumachen. Es gibt das projektbezogene Arbeiten auch in Parteien, fachlich mitarbeiten bei den Gesundheitspolitikern, den Bildungs-, den Wirtschaftspolitikern, ohne Mitglied der Partei zu sein. Und ich glaube, das ist auch richtig und wichtig, das müssen Parteien auch anbieten, aber bin da schon vielleicht auch noch sehr konservativ, aber ich sehe schon auch, es gibt eine Form von kommunalpolitischer Arbeit, wo auch mal ein kontinuierliches Mitarbeiten nötig ist, ein Projekt über einen längeren Zeitraum zu verfolgen, nicht nur über 4 Wochen bis zu einer Abstimmung, sondern auch mal sehen, wie sich Stadtentwicklung zum Beispiel wirklich entwickelt im eigentlichen Sinne des Wortes.
Ich würde gerne die Headhunterin noch fragen, ist es denn tatsächlich so, dass in der jüngeren Generation der sehr gut ausgebildeten, in mehreren europäischen Ländern studiert habenden, dass man da andere Lebensmodelle hat und dass man möglicherweise auch Formen des Managements und Formen der Leadership eher dann diesen anderen Lebensentwürfen anpassen muss?
Also definitiv, das nehmen wir schon wahr. Ich würde sagen, nicht die Lust auf Führung, die ist nicht weg oder weniger bei den jungen Leuten. Die Vereinbarung von Beruf und Familie, flexible Arbeitszeiten, ich kann auch mal von zu Hause arbeiten, ich arbeite in Projekten mit unterschiedlichen Leuten. Also alles, was gegen Starrheit und Routine und sowas hat sich sicherlich verändert.
Ich bin nun in der guten Situation, dass ich auch nochmal auf die vordere Frage eingehen kann, nur ganz kurz. Mich selbst aus meiner Position stört es immer so ein bisschen, dass man so absolut auf die ganz jungen Leute immer nur fokussiert, wenn es um zukünftige Führung oder um Führungskräfte geht. Eigentlich ist es doch gerade meine Generation, was ich auch erlebe, dass man eine große Lust hat, diese Führung auszuüben, gepaart mit einer Erfahrung, einer beruflichen und einer Lebenserfahrung. Was aber mein eigentliches Thema jetzt hier ist, Leadership und Lobbyismus. Ich denke, das ist doch eigentlich auch eine ganz wichtige Geschichte, die man in der Politik vor allen Dingen, aber natürlich auch in einem Unternehmen, mit der man konfrontiert wird. Wie geht man damit um?
Möchten Sie mich erinnern? Ja, damit kann man umgehen. Das muss man auch lernen, damit umzugehen. Also da macht man auch sicherlich Fehler. Es gibt einen ganz unangenehmen, fordernden Lobbyismus, den man sich auch vom Halse halten muss, der wirklich eher schadet, als dass er irgendwas bringt. Und es gibt eine Form von Lobbyismus, die ja durchaus auch eine Beratung sein kann, die ja auch nochmal eine andere Perspektive, eine andere Meinung einbringt. So, das muss man einfach auch einordnen können. Es sind ja gerade in Berlin nun auch, das bleiben wir bei dem Thema Energiepolitik, was da im Moment los ist, was wir in Berlin diskutieren, spielt sich ja mindestens bundesweit ab. Wie sieht die Energieversorgung der Zukunft aus? Wie geht man um mit Stadtwerken, mit Rekommunalisierung, mit Netzinfrastrukturen und, und? Warum nicht auch mal hören? Was machen die Spanier? Was machen die Japaner? Und wovon kann man lernen? Das muss nichts Negatives sein. Aber es gibt auch diesen ganz unangenehmen Lobbyismus, das ist beinahe schon Stalking, die jeden Tag im Büro anrufen, Essenseinladungen, Unterlagen schicken, die einem vor Versammlungen auflauern, nach Versammlungen auflauern und. Und das muss man lernen, damit umzugehen.
Wenn Sie jetzt einen Namen nennen würden, würden Sie da nie
wieder eingeladen
werden. Ich könnte
Ihnen 10 Namen nennen.
Und dann hätten Sie das Problem vom Tisch. Aber nochmal zu dem Verhältnis, Gunnar Gröbler, von, wir haben das vorhin kurz angesprochen, also Information und Eigeninteresse und natürlich auch in großen Unternehmen, auch da gibt es viele, die zerren und die an den Führungskräften etwas erreichen wollen. Auch da gibt es sozusagen in Unternehmen hinein so etwas, was nur halt nicht Lobbyismus heißt.
In den Unternehmen an sich gibt es das schon. Gerade in den großen Organisationen, das ist, ich denke mal, bei den NGOs aber ganz genauso. In großen Organisationen ist das so. Es gibt Menschen, die haben eine gewisse Vorstellung, eine gewisse Idee und wollen die in ihrem Unternehmen auch umsetzen. Und dafür brauchen sie Fürsprecher. Dagegen ist so lange nichts zu sagen, solange es letztendlich in einem fairen Umgang miteinander ist. Ja, es gibt Situationen, die sind dann sicherlich etwas anders als das Thema Lobbyismus gegenüber der Politik, wo sie Abhängigkeitsverhältnisse in Unternehmen haben, die sind nun mal einfach da. Wenn sie anfangen, diese für ihre Zwecke einzusetzen, dann wird es unanständig. Aber ich glaube, das ist wie in jeder anderen Organisation auch, solange sie versuchen, jemanden von ihrer Idee zu überzeugen, ist erstmal völlig legitim.
Ganz zum Schluss an unser Podium, kurz und knapp gefragt, wo zeigen Sie in der nächsten Woche Führungsqualitäten? Wo setzen Sie in der nächsten Woche etwas durch, damit wir hier am Ende Sie an einem Punkt festnageln können, wo wir Sie überprüfen können, ob Sie Ihrer Rolle, ob Sie Ihrer Rolle als Leader auch gerecht geworden sind? Beginnen wir mit Gunnar Gröbler.
Die Frage ist relativ einfach. Ich habe nächste Woche Urlaub. Insofern werde ich meine komplette Leadership auf meine Familie konzentrieren und versuchen, meine 4 Kinder ein wenig näher ans Leben zu bringen.
Damit sind wir bei der Life-Work-Balance. Ja. Stefanie Schorb-Leibkutsch.
Ich werde das machen, was ich meistens mache. Einfach gucken, dass mehr richtige Leader an die richtigen Stellen kommen.
Johanna Mayer.
Und ich werde versuchen, ein Thema aufzugreifen, das wir auch hier gehört haben, dass die junge Generation weniger interessiert ist an Leadership und das irgendwie zu verändern in meinem Kurs über Leadership hier an der Hertie School.
Und der Senator für Stadtentwicklung und Umwelt, Michael Müller.
Ich glaube, wir haben in dieser Woche endlich den Punkt erreicht, wo wir diese schöne Sache Zweckentfremdungsverordnung beschließen können. Darüber diskutieren wir jetzt seit einem Jahr und ich glaube, jetzt ist es soweit.
Lerne leiten, ohne zu leiden. Das war das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit und aus der Hertie School. Wir hörten Antworten und weiterführende Fragen von dem Berliner Bürgermeister und Senator für Stadtentwicklung und Umwelt Michael Müller, von Gunnar Gröbler, dem Leiter der Wasserkraftsparte bei Vattenfall Europe, von Stefanie Schorb-Leibkutsch, Unternehmensberaterin von Partner Komites GmbH München. Komites ist der Plural von Komis, der Begleiter. Und Johanna Meyer, Professorin für Management, Organisation und Leadership hier in der Hertie School. Das nächste Forum mit meiner Kollegin Sabine Porn am 7. März aus dem kleinen Sendesaal des RBB, Haus des Rundfunks, zum Thema Jugend und Europa. Danke fürs Mitdiskutieren, danke fürs Zuhören, sagt Harald Asel.